Der Walkürenritt im Endoskopiesaal, ich glaube, das ist gefährlich, ehrlich gesagt. Gerade der.
Also ich würde es nicht gerne haben.
Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem festlichen Weihnachtsspecial von Gastrogeplauder. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Es geht um Musik und ihre magische Wirkung auf die Gastroenterologie. Zuerst sprechen wir über ein sehr patientenrelevantes Thema. Wann darf ich nach einer Endoskopie wieder Posaune spielen? Neben mir sitzt Heiner Wedemeyer und Thomas Rösch. Wie immer machen wir den Weihnachtspodcast unter uns drei Hosts. Und Heiner, du hast ein ganz besonderes Problem heute mitgebracht, wo du Antworten suchst von einem erfahrenen Endoskopiker.
Ja, also liebe Freunde des Gastrogeplauders, jetzt wird's ja ernst heute. Jetzt reden wir über wirklich wichtige Themen. Es ist die Advents- und Weihnachtszeit. Viele von uns musizieren, viele von uns hören gerne zu, aber wir haben auch viele Patientinnen und Patienten, die sich mit Musik beschäftigen. Und ich habe jetzt hier so einen richtig guten Endoskopiker vor mir sitzen, Thomas. Also, vor 4 Wochen war eine Patientin bei uns, die ist richtig engagiert, ganz tolle Frau, die hat leider eine portale Hypertension und die hat von uns Bänder gekriegt bei den schönen Oesophagusvarizen. Das lief auch alles super, die 5 Bänder gut platziert, alles prima. Jetzt ist sie auf Station, ich gehe nachmittags hin und dann stellt sie mir wirklich eine wichtige Frage, wo ich erst ein bisschen geschluckt habe. Sagt also, Herr Wedemeyer, toll, super gelaufen, toller Service an der MAH, aber jetzt will ich das Richtige von Ihnen wissen. Wann darf ich wieder, in diesem Falle war es, Saxophon spielen? So, die Assistenten guckten mich erwartungsvoll an. Ich muss ja eine Antwort wissen auf diese Frage. Wo sind die randomisierten Studien? Ob das Blutungsrisiko erhöht ist oder nicht? Thomas, was sagt ihr denn so einer Patientin in Hamburg?
Ja, vielen Dank, Heiner. Wenn du so anfängst, weiß ich immer, es kommt eine schlimme Frage. Ich habe tatsächlich eine Anekdote zu dem Thema. Wie ich in München war, noch ziemlich jung, also vor längerer Zeit, hatten wir mal einen Varizenpatienten, der war Trompeter bei einem der Orchester, der großen Münchner Orchester. Und die Frage ist natürlich aufgetaucht, was passiert überhaupt? Und wir hatten damals so ein Ehepaar, das Ehepaar Hannig, die waren Cracks in der ösophagealen Röntgenfunktionsdiagnostik. Die haben so Videokinematografien gemacht und in der Tat musste dieser arme Mann Kontrastmittel schlucken und dann im Röntgen Trompete blasen oder zumindest so tun. Mhm. Wir haben es vorsichtshalber am späteren Nachmittag gemacht, dass die Leute nicht verunsichert waren. Da ist aber nicht viel dabei rumgekommen. Also großartige Veränderungen, zumindest in der Morphologie, waren da nicht. Und jetzt ist natürlich, vielleicht kann ich die Frage an dich zurückgeben, was passiert denn eigentlich mit der portalen Hypertension, wenn man Gewicht hebt oder Posaune bläst oder Saxophon? Ist das gut für die Varizen vielleicht oder ist es schlecht?
Also wir machen jetzt ja eine Umfrage. Petra Lühn weiß das noch nicht. Ne? Also mit Freisetzen des Podcasts werden wir über die DGVS-Homepage eine Umfrage freischalten und wir bitten Sie alle zu antworten. Was glauben Sie eigentlich, was passiert? Wer hat vielleicht mal irgendwo welche Doktorarbeit gesehen, welche Studie gesehen und was raten wir der Patientin? Aber wir haben viel drüber nachgedacht in Hannover. Ich habe dann am nächsten Morgen auch mein ganzes Team gefragt, was würdet ihr sagen? Ist das schlimm? Ist das schlecht? Ist das vielleicht sogar gut? Weil wenn man den Druck erhöht im Bauch mit so einer richtig schönen Zwerchfellpresse, habe ich dann vielleicht sogar weniger Druck auf die Varizen? Wie geht das Ganze? Die Antworten waren sehr divers. Es ist erstaunlich, wie viel Unwissenheit in diesem Gebiet hängt. Mich haben alle angeguckt. Und was macht man am Ende? Den internistischen Mittelweg? Andere sagen internistischer Eiertanz. Und dann sagt man, na, seien Sie mal die nächsten 2 Wochen ein bisschen vorsichtig. Ich weiß nicht, was du sagen würdest.
Die 2 Wochen haben ja was Magisches. Die sagen wir auch immer. Ich glaube, ein Unterschied ist ja noch, was passiert bei unbehandelten Varizen. Ja. Das heißt, bei Varizen, die vielleicht größenmäßig unter der Behandlungsgrenze sind, werden die schlimmer. Hm. Das ist die Frage, die wir eigentlich nicht beantworten können. Ansonsten ist ja eine Behandlungsstelle, wie nach einer EMR und ESD, wenn Patienten fragen, wie lange darf ich jetzt keinen Sport machen, dann sage ich immer, also wenn sie jetzt nicht Trompete blasen oder Gewicht heben, warten sie halt mal 2 Wochen und dann fangen sie wieder an. Ja. Das sind so choose wisely Antworten.
Ja, und das ist auch physiologisch. Wir haben ja schon eine Wundheilung, die braucht einfach so einen Moment. Jetzt kann man sagen, leberkranker Patient dauert das vielleicht ein bisschen länger als beim jüngeren, gesunden Menschen. Aber meine Umfragen gingen auch meistens so um die 2 Wochen. Aber es gibt manche Leute, die auch Berufsverbot ausgesprochen hätten, wie bei deinem Trompeter. Und andere haben gesagt, ist doch alles egal, die sollen mal einfach spielen. Ich glaube nicht, dass da was passiert. Aber wir sind gespannt auf das Ergebnis dieser Umfrage. Und die werden wir dann mit Sicherheit auch breit kundtun und Ihnen mitteilen. Und vielleicht geht das ja mal, Petra, in die Leitlinien für die portale Hypertension.
Ja, unbedingt, weil was mir bei eurer Diskussion gerade auffällt ist, ihr legt jetzt diesen Sicherheitskorridor fest, also ab wann darf ich wieder, was ist mein Risiko? Aber die Patientin fragt ja nicht umsonst, die fragt, weil ihr das Saxophonspielen extrem wichtig ist und weil es mit extrem hoher Lebensqualität verbunden ist. Und weil man ja auch weiß, und da gibt's ja auch viel zu, dass Musik stabilisierend auf Geist und Körper wirkt. Also müsst ihr den Sicherheitskorridor ja erstens möglichst klein halten für die Patienten und zweitens, vielleicht könnt ihr dann wenigstens hier einen Rat geben, bei welchen Eingriffen überhaupt Gefahr besteht, damit möglichst viele gar nicht davon abgehalten werden. Eigentlich müsste man ja die Patientin motivieren, Musik zu machen.
Also so ein bisschen Evidenz gibt's vielleicht in der Nachblutungsphase. Da gibt es ja Polypektomie und auch ESD und so weiter. Da gibt's ja Daten, dass 90% aller Nachblutungen in den ersten 48 Stunden stattfinden. Und der Rest sind Kolibris, den längsten, den ich erinnere. Das war auch noch ein höherer Funktionsträger bei der Kasse. Das waren 12 Tage nach einer rechtzeitigen Polypektomie. Aber das sind Kolibris. Also ich glaube, mit den 2 Wochen sind wir extrem gut dabei. Und Peter, wenn du less is more willst, dann kann man sich vielleicht zu einer Woche durchringen.
Ja, und nur bei der Ösophagus-Varizen-Ligatur sind alle anderen endoskopischen Eingriffe und Interventionen dann harmlos? Oder?
Ich glaube, alles, was eine Wunde hinterlässt. Mhm. Also Schnitte, und das ist ja auch, da wird was abgebunden, da entsteht dann auch ein Ulkus.
Okay.
Peter, als unsere Leitlinienbeauftragte und die das Ganze koordiniert in der Fachgesellschaft, du kriegst jetzt den Auftrag, sicherzustellen, dass in den nächsten Leitlinien der DGVS eine solche Frage auch definiert wird. Und ich bin gespannt, wie unsere Kollegen dann in der Konsensuskonferenz hier sich positionieren.
Blöderweise hatten wir gerade am Montag die Konsensuskonferenz GI-Blutung, aber ich werde gleich die Koordinierenden am Montag anrufen, ob sich da noch irgendwas nachschieben lässt.
Ja, Konsultationsfassung.
Genau, man auch absolut.
Ideal.
Ja, genau,
passt ein kleines Weihnachtsaddendum.
Ja, genau, also von dieser Seite schönen Gruß an Herrn Trebitzka und Herrn Götz. Da kommt noch ein bisschen was auf euch zu. Genau.
Super.
Ja, das war das erste Thema. Ich würde gerne nochmal, also irgendwie, als wir über den Fall berichtet haben, ist mir irgendwie aufgefallen, dass Musik eigentlich in unserem klinischen Alltag, also bei mir sowieso nicht, aber ich weiß nicht, ich würde euch fragen, in eurem klinischen Alltag, spielt das eine Rolle? Also einmal aus Patientensicht, empfehlt ihr euren Patienten, musizieren, Musik zu machen, Musik zu hören? Nutzt ihr das als therapeutisches Tool irgendwie in der Vorbereitung und so weiter? Ich habe eine Studie gefunden zum Beispiel für CED-Patienten, kleine Patientengruppe, 40 Leute, Studie aus Valencia, aber ganz gut publiziert. Die haben so eine musiktherapeutische Begleitung bei Patienten in Remission gemacht und festgestellt, dass sie sich nicht nur besser fühlen, also die berühmten Quali-Fragebögen, insbesondere so in Bezug auf Angst und Depression, sondern dass sie tatsächlich auch geringere Cortisolspiegel haben und eine bessere IGA-Ausschüttung. Also nutzt ihr das in eurem Alltag? Es ist ja so, dass das tatsächlich so ein bisschen auseinandergedriftet ist, Natur- und Geisteswissenschaften leider in unserem klinischen Alltag. Und in unserer Ausbildung?
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige und spannende Frage in der Medizin. Es gibt ja in den Kopf- und Neurofächern und Psychfächern gibt es auch einige Arbeiten, die in die Richtung da reingehen. Aber ich glaube, wir nutzen das zu wenig in der Gastroenterologie. Wenn man sich überlegt, was wir im Alltag, im Krankenhäusern, was für eine akustischen Umweltverschmutzung wir ständig ausgesetzt sind. Die Patienten haben auch Ängste. Sei es vor Eingriffen, sei es nach Eingriffen, sei es im Rahmen von Gesprächen. Und nicht ohne Grund wird in anderen Bereichen, wird man ja mit Musik, ich sag mal, belästigt, in Kaufhäusern und anderen Dingen. Wir haben in unseren Krankenhäusern das Potenzial von Musik vielleicht für die Patienten nicht genutzt. Aber die Frage ist ja, wie ist das für uns im Alltag? Thomas, was macht ihr?
Also wir machen es auch nicht. Ich habe mich auch ein bisschen informiert jetzt. Es gibt wirklich tonnenweise Studien, auch randomisiert, das in allen möglichen Krankheitsgebieten und auch bei endoskopischen Eingriffen in fast allen Gebieten der Endoskopie, also nicht nur Gastroenterologie, hat Musik einen guten Einfluss auf die Prozedur. entweder wenn man vorher anfängt und während, und es ist sehr witzig, was die Leute so machen. Zum Teil sind Musiktherapeuten involviert, die dem Patienten was auswählen lassen. Zum Teil, in manchen Studien geben es auch die Ärzte vor. Da kommt dann der Kanon von Pachelbel, wird den Leuten aufgedrückt. Also es ist ganz lustig, aber durch die Bank hat das einen guten Effekt. Was mir so ein bisschen fehlt, wenn man so einen ganzen Tag in der Endoskopie steht, ob man dann, da gibt es ja Leute, die mögen das, aber wenn man den ganzen Tag bedudelt wird, ich frage mich auch immer, was machen die armen Angestellten in den Kaufhäusern?
Gibt es auch eine schöne Studie zu, Thomas, die ich gefunden habe, ein Systematic Review. Die haben nämlich, was du gerade auch sagst, Heiner, die haben sich mal angeguckt, was Lärmbelastung ausmacht. Und die Lärmverschmutzung in OPs oder Interventionseinheiten, Endoskopie, ist extrem hoch und normalerweise oberhalb der WHO-Grenzwerte, die man eigentlich so für Arbeitsplätze vorgibt. Und es gibt tatsächlich ganz, ganz viele, 22 Studien sind da angeguckt worden, das war schon eine erkleckliche Zahl, wo gerade das medizinische Fachpersonal gefragt worden ist in allen Bereichen. Und die haben das alle als Belastung angesehen. Und es gab sogar eine Studie, die gezeigt hat, dass diese Lärmverschmutzung, dass die zu erhöhten Komplikationen führt. Und wenn man Musik auf dem gleichen Level spielen lässt wie die Lärmverschmutzung, dann kehrt sich das Ganze so ein bisschen um. Dann hat man eben doch mehr Zufriedenheit und so weiter. Aber es ist auch der Punkt, den du gerade genannt hast. Wenn es dann wirklich kritisch ist, dann wird die Musik ausgeschaltet. Und das Ausschalten der Musik wird dann so zur Art Alarmsignal. Wir fokussieren uns jetzt hier auf eine kritische Situation.
Frag mich ja auch, wer entscheidet dann über die Musik? Da gibt es die Geschmäcker, gehen ja wahrscheinlich ganz diametral auseinander, je nach Alter und sonstigen Dingen. Der eine will Bach, der andere will Rap.
Genau, in dieser Studie war es so, dass klar war, dass in allen, fast allen Studien der Senior über die Musik entscheidet. Und das ist natürlich kritisch. Erinnert mich an meine eigene chirurgische Ausbildung. Ich hatte einen Gefäßchirurgen, der auch immer Musik gehört hat im OP und einen sehr eigenwilligen Musikgeschmack hat. Und der hat dann immer gefragt, was läuft jetzt gerade? Und man hatte ein ganz großes Problem als junge Assistentin oder junger Assistent, wenn man die Musik nicht erkannte, dann war man sozusagen schon out. Und das ist tatsächlich kritisch. Aber der Senior entscheidet. Und ja, das ist auch das Problem, warum diese Studien so ganz schwer zu standardisieren sind, weil die Musikgeschmäcker halt super unterschiedlich sind und jeden was anderes beruhigt.
Das Potenzial ist aber, glaube ich, wirklich unterschätzt. Und die Frage ist ja, stellen wir jetzt in Zukunft, in 5 Jahren in einem modernen Krankenhaus, dass jeder Patient mit einem Kopfhörer läuft, dass er das selber für sich entscheiden kann. Will ich jetzt Ruhe haben? Will ich Pachelbel hören oder Rap oder was anderes, um dann die anderen nicht zu belasten? Das ist der eine Punkt. Aber nochmal, Thomas, jetzt, was machst du praktisch am UKE? Läuft bei euch Musik im Endoskopierraum?
Nein. Wobei es einen Mitarbeiter gab, der jetzt weg ist, der hat das gemacht. Also wenn ein Team das haben will, warum denn nicht? Das ist ja der große Vorteil von Propofol, dass die Patienten weder das mitbekommen, was man so spricht, was ja auch nicht schlecht ist, wenn man redet während dem Eingriff, wenn es nicht ganz so spannend ist, miteinander. Also ich würde das jetzt nicht aktiv verhindern, aber vielleicht denken wir nach diesem Podcast im Team nochmal nach.
Also wirst du jetzt neu drüber nachdenken, auch was motiviert dich? Als wir unser Vorgespräch hatten, hast du ja mal spontan gesagt, du lässt dann jetzt den Walkürenritt von Wagner laufen. Wer ist am schnellsten an der
Klappe hoch? Das ist gefährlich.
Also mich stört das ein bisschen. Ich höre gern Musik. Ich höre auch beim Arbeiten, wenn ich am Schreibtisch sitze, immer wieder mal Musik. Ich bin Klassik-Fan, eher Barock. Je pompöser es wird, desto schwieriger ist es. Also zu Rachmaninow kann ich jetzt dann nicht mehr so denken, aber das ist ja sehr individuell.
Aber da glaube ich, das wäre auch mal eine randomisierte Studie. Ich glaube schon, dass die alte Barockmusik und vielleicht noch in die Klassik rein, da er besser ist, weil das ein klarer Rhythmus ist. Der Einfluss von Rhythmik, was dann ja irgendwann in der Romantik und in der moderneren Musik dann irgendwie verloren geht, dass das schon Aufmerksamkeiten, Prozeduren anders beeinflussen kann. Ich habe aber noch eine Frage an dich als Endoskopiker, wenn wir bei Musik sind. Meine Frage ist die, ihr Endoskopiker, ihr müsst ja so ein Händchen haben. Man muss ja Geschick haben, der eine ist geschickter als der andere. Wie ist denn dein Eindruck, wenn jetzt jemand wirklich Geige spielen kann, da auch eine Feinmotorik über Jahre, Jahrzehnte geübt hat, wenn jemand Klavier spielen kann, eine große Dezime greifen kann oder andere Dinge. Hast du den Eindruck, dass die Leute, die aus der Musik kommen?
Super Frage, bevor du antwortest. Rudolf Schindler war großer Musiker und Komponist und der war ja der Endoskopiker überhaupt.
Und das Flexlibe-Endoskop hat er mit einem Musikinstrumentenbauer zusammen entwickelt. Also Frage, können praktische Musiker besser endoskopieren?
Also ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ich kenne jetzt nicht so viele exquisite Musiker. Daten gibt es ja, dass die Leute, die gamen, dann besser zurechtkommen mit manchen Techniken, gerade in der Chirurgie. Daten gibt es übrigens auch nebenbei, dass man bei Musik besser lernt, auch manuelle Fähigkeiten. Da gibt es irgendwie so eine, glaube ich, laparoskopische Studie. Also letztlich weiß ich es nicht. Man kann sich es natürlich vorstellen. Aber die Motorik, die wir haben, ist ja auch ein bisschen anders, ne? Da geht es ja nicht, die Finger gegeneinander zu verschieben, sondern das sind vielleicht andere Bewegungsabläufe. Da müsste man nochmal drüber nachdenken.
Ja, aber man muss auch bei Musik, finde ich, auch nach Notenspiel, man muss ja ein bisschen immer vorausgucken und im Anschluss handeln, mit welchem Finger, mit welcher Lippe auch immer. Und das ist so ein bisschen wie bei der Endoskopie. Ich muss schon schauen und direkt reagieren. Und ich finde, das hat viel mit Musik praktizieren zu tun.
Ja, wie ist es denn bei dir, Heiner? Du bist doch total musikaffin. Ich glaube, du spielst auch Musik und so weiter. Wie ist das für dich selbst? Wie würdest du das für dich selbst beurteilen?
Also das müssen andere beurteilen, wie man selber, wie geschickt dabei ist. Aber ich glaube, was ich eben sagte, dieser Prozess, vorausschauend zu gucken, wenn ich Musik praktiziere, dann bin ich immer 1, 2, 3, 4 Takte voraus. Ich weiß, was kommt, um mich vorzubereiten mit allem. Und dann führe ich praktisch etwas aus. Und das hat viel mit Endoskopien zu tun, bin ich von überzeugt.
Ich möchte noch einmal eingehen auf das, was du eben gesagt hast, der Walkürenritt im Endoskopiesaal. Ich glaube, das ist gefährlich, ehrlich gesagt, gerade der.
Also ich würde es nicht gerne haben.
Die Studien, die ich am meisten gefunden habe, sind die Musik- und Blutdrucksenkung. Also bei den Kardiologen, die haben einiges gemacht. Und bei den Kardiologen, da gibt es auch eine Übersichtsarbeit. Da gibt es tatsächlich eine Playlist, was gut ist. Aha. Und da wird empfohlen, um den Blutdruck zu senken, die Goldberg-Variationen. Mhm. Also, und da sind wir jetzt ganz weit weg vom Walkürenritt. Und insofern, also wenn ihr jetzt eure persönliche Spotify-Liste für den OP überlegt, dann würde ich erstmal eine Mitarbeiterbefragung machen und dann würde ich überlegen, doch ein bisschen was Ausgeglichenes auszusuchen.
Aber bei den Goldberg-Variationen muss man extrem unterscheiden, ob ich die Glenn Gould-Aufnahme von 1956 oder die Glenn Gould-Aufnahme von 1983 habe,
okay,
die, wenn alle 30 Variationen gespielt werden, in der Länge sich, glaube ich, um 5 oder 10 Minuten unterscheiden. Also dann würde ich sagen, fürs Endoskopieren bitte lieber die 83er-Aufnahme.
Okay, da bin ich raus. Das empfehlen wir natürlich gerne, nehmen wir natürlich gerne auf.
Es gibt ja diese Geschichte, die wahrscheinlich nicht stimmt, dass die geschrieben wurden, weil jemand nicht schlafen konnte und sein Sekretär, der Kaiserling hieß, der, glaube ich, die bestellt hat. Also auch da schließt sich der Kreis wieder. Es war schon eine
genau
ganz zielgerichtete
Und mit
Musik.
Dem Thema Schlaf, glaube ich, haben wir schon das perfekte Thema für unseren nächsten Weihnachtspodcast, weil Schlaf und Medizin ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz interessantes Thema, was man beleuchten könnte.
Super,
guter Punkt.
Ja.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat uns großen Spaß gemacht, Sie übers Jahr hindurch zu informieren, vielleicht auch ein bisschen zu unterhalten. Bitte schicken Sie uns wie immer Anregungen. Wenn jemand übrigens bei diesem Podcast noch Ergänzungen hatte, wir freuen uns, wenn was nicht stimmt oder wenn Erkenntnisse über die portale Hypertension irgendwo schlummern.
Insbesondere bei den Goldberg-Variationen, den Aufnahmen, ja, da hätten wir gerne unbedingt Feedback, ob das stimmt, was Herr Wedemeyer hier behauptet hat.
Nee, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank und wir sind für das Feedback dankbar. Und wie gesagt, Themen, wir sind offen. Das Schöne an diesem Format ist, wir können alles möglich machen. Und danke an alle Unterstützenden, die das möglich machen. Petra Lühn organisiert viel, Herr Barnickel, Herr Krüger, der die Technik macht. Vielen Dank Ihnen, das macht wirklich Spaß.
Genau, ein tolles Team und ich sage einfach zum Schluss, frohe Weihnachten. Musik ist eine Frage des Bauchgefühls und wir hoffen, dass wir Sie nächstes Jahr wieder hören. Bis bald.
Alles Gute und
frohe Weihnachten.